Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich so schön, in der Gegenwart Gottes zu sein. Manchmal ist es gar nicht so einfach, so einen Übergang denn zu schaffen und jetzt zum nächsten Punkt und zum nächsten Punkt. Vielen, vielen Dank für den schönen Lobpreis, Christoph und Carsten und Thomas und Anne. Richtig, richtig toll. Es ist einfach richtig ein Privileg, einfach hier zu sein. Von mir auch ein ganz herzliches Willkommen an alle, die am Livestream sind, an den Campus Marzahn, unseren Lieblingscampus. Irgendwann kommen noch andere Lieblingscampusse dazu. So schön, dass ihr da seid. Wir haben unseren Abendmahl nicht vergessen. Es wird heute im Anschluss an die Predigt stattfinden. Und ich glaube, ich muss mich jetzt ganz schön beeilen, damit ich einfach weiterkomme. Ich werde einfach ein bisschen schneller sprechen. Nein, das werde ich nicht tun, sonst versteht ihr nämlich nichts mehr. Ich wollte nur kurz mal klarstellen, ich gehöre nicht zur Generation Papier, sondern ich liebe auch Laptops und Tablets. Das hat einen ganz praktischen Grund, man kann seine Schriftgröße so groß einstellen, wie man will und keiner kriegt es mit, weil als Matthias mir meine Predigt ausgedruckt hat, hat er gesagt, Schätzle, ich kann dir die auch auf A3 ausdrucken. Und dann habe ich gedacht, ist vielleicht nicht so schön, weil es dann so rüberlappen würde. Also ich wünsche mir irgendwann ein iPad oder dergleichen, um einfach die Predigt da abzulesen. Ich möchte euch etwas erzählen, was mir wirklich in den letzten 2 Monaten einfach so, also was mir begegnet ist und auch so durchs Herz gegangen ist. Und ich bitte euch, dass ihr eure Herzen wirklich weich und aufmacht. Es sind Dinge, die ich für mich gerade so richtig durchbuchstabieren muss. Und als ich gefragt wurde von Christoph, ob ich predigen will, hatte ich eigentlich ein ganz anderes Thema in meinem Herzen. Und der Heilige Geist hat mich aber dorthin gelenkt, euch daran wirklich Anteil zu nehmen oder nehmen zu lassen und euch das ein bisschen zu erzählen. Und zwar fängt es damit an, oder es war eigentlich schon mittendrin, aber ein wichtiger Zeitpunkt war unser Leitertreffen. Da hatte ich einfach mit manchen Sachen so zu tun gehabt, dass ich irgendwie gar nicht so richtig klar denken konnte. Und als wir in der Anbetungszeit waren, habe ich ein Bild gesehen, wie der blinde Bartimäus in Jericho an der Stadtmauer sitzt und Jesus kommt vorüber und er schreit, Jesus, Sohn Davids, bitte hilf mir. Und Jesus dreht sich um und sagt, was soll ich dir tun? Was soll ich dir helfen? Und der blinde Bartimäus, der sagt, dass ich sehend werde. Und auf einmal war in diesem Bild, was ich gesehen habe, nicht mehr Bartimäus, sondern ich saß da. Und Jesus hat mich gefragt, Rike, was möchtest du, was ich dir tun soll? Und ich habe gesagt, Jesus, dass ich sehen kann, dass ich wirklich durchsehen kann. Und es war etwas, was ich seitdem wirklich wie durchträgt. Ich höre mir öfters andere Predigten an oder lese mir Sachen durch. Und ein Satz, der immer wieder aufgetaucht war, war, Herr, ich bete, dass sie sehen kann. Ich bete, dass sie sehen kann. Egal, was ich mir angehört habe bei Spotify oder sonst irgendwo, war immer dieser Satz, Herr, mach, dass sie sehen können. Und es hat mich irgendwie sehr berührt und ich habe das irgendwie, fand es auch manchmal ein bisschen spooky fast, weil Dunja hat vor 14 Tagen auch gepredigt, dass sie sehen können aus Daniel 7, Vers 9 bis 10, dass wir nicht aufhören zu schauen, bis Throne aufgestellt werden und der Altes an Tagen sich setzen kann. Also sehen scheint für Gott etwas wirklich Wichtiges zu sein, was er möchte, dass wir das tun. Und mein Thema wird diese Woche nicht sehen sein, sondern den Zusammenhang darzustellen von Gebet und Vergebung. Und ich bete jetzt einfach, Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Du warst hier in der Anbetung, du warst hier in den Ansagen, du bist jetzt hier. Und ich bete, Herr, dass wir sehen können, dass wir das sehen können, was du uns heute zeigen willst. Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen und Heiliger Geist, ich begehre deine Gegenwart, dass du hier wirklich durch die Reihen gehst und uns einfach die Herzensaugen öffnest. Wir lieben dich so sehr. Amen. Wir sind ja in der Predigtreihe Gebet und irgendwie habe ich gedacht, das passt so sehr, was der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat. Wirklich dieses Zusammenspiel von Gebet und Vergebung. Er hat mir eine bestimmte Sache gezeigt, auf die ich heute mein Augenmerk richten möchte. Und zwar könnt ihr gerne die erste Folie auflegen. Die steht in Markus 11, Vers 24 bis 25. Und da steht: Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Vergehungen vergebt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Und es ist ganz weise, wenn man diese Bibelstellen liest, dass man immer auch diesen Kontext betrachtet, in dem das einfach drinsteht. Und da ist es die Geschichte, wo Jesus Glauben lehrt, wo er praktisch den Feigenbaum verflucht hat. Der Feigenbaum hat keine Frucht mehr. Und anhand des Feigenbaums erklärt Jesus seinen Jüngern die Macht des Glaubens und wie wir Berge versetzen können. Und er legt damit eine Bedeutung auf dieses Vergeben, weil er es als Voraussetzung nimmt, dass wir im Glauben wirklich Dinge sehen können und erleben können. Und dazu möchte ich euch ganz kurz eine Geschichte erzählen, die wir hier schon mal so ein bisschen angeteasert haben. Vielleicht kennt ihr die auch schon, aber ich finde sie so prägnant dafür. Ich war vor anderthalb Jahren in meiner Auszeit bei den Marienschwestern und habe mir ihre Geschichte angehört. Es ist die eine Seite, das zu lesen, das empfehle ich euch sehr, wirklich ihr Buch zu lesen, ihre Autobiografie von Mutter Basilea. Aber es ist nochmal anders zu hören, wenn sie das erzählen, wie dieses Werk entstanden ist. Und was ich so wirklich besonders fand, war, dass sie mit 12 Mark nach dem Krieg von Gott den Auftrag bekommen haben, ein Riesenstück Land zu kaufen und dort als erstes eine Kapelle zu bauen, um ihn anzubeten. Und es war wirklich so, dass ja nach dem Krieg alles war irgendwie kaputt, zerstört. Sie haben zum Teil noch in dem Elternhaus von Mutter Basilea gelebt als Schwestern. Also sie waren in unendlich prekären Verhältnissen, wo sie gelebt haben. Und Gott hat trotzdem zu ihnen gesagt, baut mir zuerst ein Haus der Anbetung. Weil die Marienschwestern haben den Auftrag für Deutschland, einfach Fürbitte zu halten, damals stellvertretende Buße zu tun für die Zeit, die einfach hinter uns lag. Und sie haben das gemacht. Und sie waren einfach so auf die übernatürliche Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen, dass sie mit 12 Reichsmark eben dieses Stück Land Kana ankaufen sollten. Und Gott hat sie halt immer weitergeführt und immer weitergeführt. Und dann gab es manchmal Situationen, wo alles stagnierte und nichts mehr funktionierte. Also irgendjemand hat die Genehmigung nicht gegeben, dann sollte da eine Bundesstraße durchgebaut werden. Ihr könnt, da gibt es eine Triumphstraße in Darmstadt, wo man das alles wirklich nachlesen kann. Und immer dann, wenn irgendwie dieses ganze Unterfangen stagnierte, haben die Schwestern sich Zeit genommen, in der Gegenwart Gottes ihr Herz anzugucken. Und zwar ihr Herz Gott gegenüber, aber auch ihr Herz miteinander. Und es hat mich damals wirklich so sehr berührt, dass sie sich Zeit genommen haben, einfach anzugucken, Gott, wo könnte irgendetwas sein, was zwischen uns steht, was bei dir verhindert, dass du eingreifen kannst, dass du wirklich unsere Gebete erhören kannst, dass es einfach mit diesem Werk weitergeht. Und immer dann, ich glaube, das hieß Lichtgemeinschaft, das, was die Schwestern gemacht haben, und immer dann, wenn sie einfach irgendwas bei sich gefunden haben, haben sie voreinander einfach Buße getan, haben den anderen um Entschuldigung gebeten, haben vor Gott um Vergebung gebeten und dann ging es weiter. Dann kam das Geld, die Handwerkerleistung kam, die Genehmigung kam. Es war wirklich sehr, sehr, sehr prägnant, wie das so mit ihrer Haltung einfach zu tun hatte. Und mir ist natürlich klar, dass Gott mit uns, mit jedem von uns, mit jedem Werk, aber auch mit jedem individuell wirklich unterschiedliche Wege geht. Wir können nicht alles irgendwie immer kopieren, was andere irgendwie erlebt haben mit dem Herrn. Gott geht mit uns wirklich eigene Wege. Aber manchmal ist es wirklich klug zu gucken, wie Dinge bei anderen gelaufen sind und auch funktioniert haben. Und für mich ist wirklich die Frage, Vergebung, Versöhnung, Gebetserhörung, könnte es da einen Zusammenhang geben in manchen Dingen? ich habe wirklich auch immer, ich habe in diesem ganzen, in dieser Vorbereitungszeit und in diesem ganzen Prozess von diesen letzten 8 Monaten wirklich mein Herz vor Gott einfach angeguckt. Das war etwas, was der Heilige Geist zu mir gesagt hat, für mich persönlich. Und es war etwas, was ich, woran ich mich dann erinnert habe bei den Marienschwestern, die Genauigkeit mit ihrem Herzen vor Gott. Das hat mich einfach sehr, sehr berührt und sehr eingenommen. Vergebung ist ja eines der zentralsten Themen im Wort Gottes. Eigentlich fängt alles mit Vergebung an. Vergebung ist das Fundament, auf dem alles andere aufbauen kann. Die ganze Erlösung basiert auf Vergebung. Wir brauchen Vergebung, um überhaupt irgendwie mit Gott anfangen zu können. Und bei den Marienschwestern ist es so, dass die haben einen riesengroßen Garten, das heißt, oder dieses Land, worauf sie praktisch ihr Werk aufgebaut haben, heißt Kanaan. Und auf Kanaan gibt es einen Leidensweg, wo man wirklich nachvollziehen kann, wie Jesus die einzelnen Stationen absolviert hat, die er gegangen ist, um für uns ans Kreuz zu gehen. Und als Jesus am Kreuz hing, als er praktisch die qualvollsten Dinge erlebt hat, die ein Mensch erleben kann, gefoltert, verspottet, verhöhnt, von denen, die er lieb hatte, im Stich gelassen, verlassen, sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und irgendwie wissen wir das, dass wir mit diesem Thema irgendwie übereinstimmen, dass Vergebung grundsätzlich wichtig ist und wir in Vergebung leben müssen, dass wir selber auf Vergebung angewiesen sind und dass wir selber auch Vergebung gewähren sollen. Aber ich habe gelernt, in ganz praktischen Dingen des Alltags ist es manchmal gar nicht so einfach und es ist dann auf einmal schwerer als in der Theorie. Und ich habe mich gefragt, wie können wir uns so positionieren, dass wir schon während wir im Schmerz sind, während wir vielleicht verletzt sind, ich will das ja gar nicht mit dem vergleichen, was Jesus erlebt hat, aber während wir einfach verletzt werden, wir in Vergebung leben können. Weil was ich wirklich gesehen habe, ist, dass Jesus inmitten von Schmerz vergab. Er hat nicht erst einen Prozess gehabt oder er musste auch nicht erst Abstand gewinnen, sondern er hat gesagt: Jesus oder Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er tat Fürbitte, er brauchte nicht nachdenken darüber. Und er hat dieses Gebet gesprochen als Mensch, nicht als Gott. Wenn er als Gott gesprochen hätte, hätte er einfach sagen können: Ich vergebe euch. Aber weil er als Mensch dort hing am Kreuz, hat er Gott gebeten, uns zu vergeben, also denen zu vergeben, die ihm das angetan haben. Und dann ist es so, dass Jesus ja dieses Wissen hatte, weil er ja auch trotzdem Gott war: Ich könnte, wenn ich wollte, mit dem Finger schnipsen und alle Legionen von Engeln würden kommen und würden mich hier runterholen und meine Feinde vernichten. Und ich glaube manchmal, dass dieses Wissen das nicht unbedingt einfacher machte. Wisst ihr, wenn man in einer Situation drin steckt, wo man eh nicht raus kann, dann ist es halt, dann bleibt uns oft nichts anderes übrig als einfach dadurch. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, mich zu rechtfertigen, mir selber irgendwie Hilfe zu schaffen und es nicht tue, dann kann mich das manchmal richtig alles kosten. Und irgendwas muss Jesus befähigt haben, eben einfach wirklich sofort zu vergeben. Ich möchte euch mal das Vaterunser vorlesen, weil das ja das Gebet ist, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Übrigens vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier immer Wasser eingießt. Ich habe mir heute mal was selber mitgebracht, aber ich bin einfach sehr dankbar, dass ihr auch dafür sorgt. Ja, ihr dürft mal den ganzen Aufbauern klatschen, weil die stehen nämlich jeden Morgen um 8 schon hier und bereiten alles vor, was einfach hier, was wir so sehen, und das ist wirklich echt ein unschätzbares Opfer und ihr werdet wirklich gesehen. Also euer Lohn ist im Himmel und wir lieben euch dafür, dass ihr das macht. Matthäus 6, Vers 9 bis 13 sagt Jesus: Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Jesus sagt nicht mein Vater im Himmel, er sagt unser Vater im Himmel. Das bedeutet, wir gehören zu einer großen Familie, zu einer weltweiten Gemeinschaft. Es geht nicht nur um unser Hier und Jetzt und unser Kleines, sondern es geht wirklich um das große Ganze. Und alles, was im Wort Gottes steht, hat eine Bedeutung. Und auch dieses Unser Vater im Himmel hat eine Bedeutung. Dann geht es weiter in Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Man könnte es auch anders übersetzen. Von der Grammatik her würde es auch das hergeben, dass man sagt, dein, also Reich Gottes, es kommt. Dein Wille, er geschieht. Dass man das als Ausrufezeichen macht, dass man nicht nur sagt, bitte Gott, dass dein Wille kommt und dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht und dein Reich kommt, sondern es praktisch mit einem Ausrufezeichen versieht und sagt, dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Es sind eigentlich, so wie Jesus es sagt, kann man es auch so lesen, dass es gar keine Bitten sind, sondern dass es eigentlich schon offenbar geworden ist, dass das Reich Gottes kommt und dass der Wille Gottes wirklich geschieht. Und wir verbinden unsere Herzen und unseren Glauben mit dem, was Gott zuvor vorherbestimmt hat, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dann ab Vers 11, unser tägliches Brot, das heißt, das für den heutigen und für den folgenden Tag nötige Brot, gib uns heute. Oder gib uns heute das Brot für morgen. Das sind auch verschiedene Übersetzungen, wie man es lesen könnte. Und eigentlich habe ich immer gelernt, seitdem ich Christ bin, Gott kommt immer 5 Sekunden vor 12. Aber eigentlich ist es nicht immer so. Manchmal möchte uns Gott auch das Brot von morgen schon heute geben. Gott ist nicht ein Gott, der immer 5 vor 12 kommt, sondern Gott sorgt für uns vor und Gott kennt auch da unsere Herzen. Aber manchmal verzögert unsere Position, die wir eingenommen haben, seine Antwort. Und dann kommt Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und Jesus gibt uns dieses Gebet, weil Jesus braucht ja gar nicht, um Vergebung zu bitten. Jesus muss ja nicht sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, weil er war ja schuldlos. Und spätestens ab dem Punkt wird klar, dass dieses Gebet wirklich für uns ist und nicht für sich oder einfach nur irgendein Beispiel. Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und dann kommt noch, dann dein ist das, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann ist es so, dass Jesus ja alles hätte an diesem Beispielgebet wirklich irgendwie betonen können. Er hätte sagen können, ich habe euch vom Feind erlöst, weil ich habe den Feind besiegt. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Ich werde euch immer versorgen, denn ich bin der gute Hirte. Oder. Alles Mögliche. Aber Jesus hat sich ausgesucht, dass er etwas anderes betont. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Jesus betont diesen Aspekt, Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und das hat bei mir richtig eingeschlagen. Irgendwie habe ich es ja schon gekannt, also weil ich kenne eigentlich, was im Wort Gottes steht. Aber dass dieser Kontext, der so in diesem Zusammenhang steht, das hat mich nochmal richtig, richtig, richtig doll berührt, dass er sagt, die Bedingung dafür, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass ihr das erleben könnt, dass mein Wille geschieht und dass mein Reich kommt, ist, dass ihr in Vergebung lebt. Vergebung ist wirklich das A und das O. Es ist einfach ein ziemlich nüchterner Faktor, aber er ist auch absolut grundlegend. Und dieser Fakt wird ja im Wort Gottes, gerade auch im Neuen Testament, so oft betont. Einmal in der Geschichte vom Schalksknecht und dann eben, was ich vorhin vorgelesen habe, über die Macht des Glaubens. Und wir haben in Neustart wirklich einen Satz, den liebe ich sehr, weil der hat sich bei mir auch richtig eingraviert. Entweder gilt Gnade für mich und andere, oder Gnade gilt weder für mich noch für andere. Das ist so ein grundlegender Satz, so ein wichtiger Schwerpunkt, den Gott uns in unser Leben legt. Weil wir leben alle in irgendwelchen Beziehungen. Also egal, ob du verheiratet bist, du hast irgendwelche Beziehungen. Auf Arbeit, in Freundschaften, in der Gemeinde. Und gerade in Beziehungen ist es oft der Kontext, dass wir uns unwissentlich echt verletzen. Und keiner will das. Keiner will jemand anders verletzen. Aber wir sind alle so persönlich, haben alle unsere Herkunft da, wo wir herkommen, da das, was wir als Kinder gelernt haben. Und Gott legt so einen wichtigen Schwerpunkt darauf, wirklich versöhnt zu leben, in Vergebung zu leben. Und meine Frage ist wirklich da drinne gewesen, wie kommen wir denn dahin, ein getröstetes Herz zu haben? Weil wir sind ja ehrlich verletzt. Wir machen ja nicht jemandem was vor, sondern es sind ja Dinge, die uns tatsächlich echt verletzen. Und ehrlicherweise habe ich irgendwie für mich wieder diesen Rückschluss zu Bruder Lorenz, über den ich schon mal gepredigt habe, gezogen. Dieses Jesus im Fokus zu haben, ist für mich wirklich die Antwort, in Vergebung und Versöhnung zu leben und darin wirklich Trost zu finden, weil ich merke wirklich, dass wenn wir verletzt sind, Gott nicht einfach mit einem Schwamm darüber geht und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, das ist immer die gleiche Sache, mit der du hier erscheinst, sondern Gott versteht wirklich jeden Einzelnen so sehr, warum uns Dinge einfach wehtun und verletzen. Und sein Trost ist so, so, so unfassbar schön. Ich habe das mal erlebt, dass ich mit einer Sache wirklich ganz, ganz, ganz doll Mühe hatte. Es war vor Jahren, schon sehr lange her. Und ich habe mich bei Gott richtig ausgeweint. Ich habe einfach zu Hause gesessen, habe geweint, habe Gott das immer wieder erzählt. Und auf einmal habe ich richtig gefühlt, wie eine Präsenz in meinem Wohnzimmer war und ich mich wirklich in den Arm genommen gefühlt habe von ihm. Und er zu mir gesagt hat, Rieke, ich bin so auf deiner Seite, so auf deiner Seite. Und dann hat er mich gefühlt wie umgedreht und hat gesagt, und guck mal, ich bin so auf der Seite der anderen Person. Und sieh mal, und dann hat er mir Dinge aus dem Leben dieser Person gezeigt und es hat mein ganzes Herz zum Schmelzen gebracht. Das war so eine Veränderung meines Inneren. Ich glaube, dass es manchmal schon dran ist, dass man auch von seinem Willen, von seinem Verstand her sagt, okay, ich vergebe. Das ist wirklich manchmal auch der Anfang. Aber Gott kümmert sich auch dann wirklich um unser Herz, dass wir diese Dinge dann auch wirklich irgendwann fühlen können, dass wir sie spüren können. Und für mich war das wirklich wie so ein Gamechanger, also so eine richtige Veränderung, dass ich Dinge wirklich auf einmal anders bewerten konnte und einfach auch anders wahrnehmen konnte. In Matthäus 24, Vers 12 sagt Jesus, am Ende der Zeiten, das ist ja die ganze Endzeitrede, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und irgendwie habe ich gedacht, wie passiert es, wenn man eigentlich Jesus schon mal kennengelernt hat und dann aber wie auf einmal eben unser Herz total hart wird. Und ihr werdet es ja auch mitbekommen haben, so die letzten Monate, ach wirklich 3, 4, 5, 6 Monate, auf Social Media konnte man in manchen Punkten wirklich sehen, wie das einfach passiert, wie Dinge geredet werden, geschrieben werden über Personen, egal jetzt in welchem Kontext, dass ich wirklich gemerkt habe, aha, so wird es ablaufen und es wird dann das eigene Herz verletzen. Und wenn wir nicht gelernt haben, wirklich schnell in Versöhnung zu leben, kann es passieren, dass es unser Herz hart macht. Und ich liebe die Psalmen sehr. Im Psalm 138, Vers 23, Vers 24 sagt David, Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal oder des Abgotts oder ein abgöttischer Weg bei mir ist und leite mich auf ewigen Bahnen. Und das ist ein Gebet, was ich immer wieder bete, weil ich manchmal selber mein Herz nicht kenne, aber Gott kennt es. Und ich bete dann, Jesus, schau dir mein Herz an, erkenne, wo ich gerade bin und zeig mir das, lass mich sehen, was ich sehen muss, um Dinge einfach in Position zu bringen. Und ich glaube, dass es sogar manchmal ist, wenn ich immer im Recht sein will, in Konflikten, in Situationen, dann wird es gar nicht so einfach sein, in Versöhnung zu leben. Also ich bin nicht gegen Konflikte. Konflikte sind manchmal was Gutes und können Dinge wirklich vorwärts bringen. Und manchmal sind sie nötig. Also ich bin nicht derjenige, der Konflikte so wahnsinnig liebt. Ich bin eher die andere Fraktion. Lass uns noch mal reden. Aber trotzdem weiß ich, dass Konflikte manchmal notwendig sind. Aber wenn es irgendwann darum geht, um Recht zu haben, dann weiß ich, dass es schwer ist, wirklich gleichzeitig ein weiches Herz zu behalten und wirklich versöhnt zu leben. In der Vorbereitung habe ich zwei hebräische Redewendungen gefunden, die zur Zeit von Jesus populär waren. Und das finde ich wirklich, fand ich sehr besonders. Und zwar heißt das erste Motze Shemna. Und das bedeutet einen schlechten Namen aussprechen. Also praktisch jemanden verleumden oder Lügen erzählen. Und Motze Shemna wurde so schlimm angesehen, dass die Rabbiner das mit dem hebräischen Wort Metzora in Verbindung brachten, was Aussatz heißt. Und sie glaubten, dass sie beide dieselben Eigenschaften haben. Zuerst bemerkt man sie nicht, dann werden sie chronisch und dann werden sie ansteckend. Und dann gibt es noch eine andere Redewendung, die heißt Lashon Hara, und das ist anders und das hat mich sehr getroffen. Also, dass wir niemanden verleumden, wissen wir. Aber Lashon Hara ist anders. Und Lashon Hara geht es nicht darum, Lügen über jemand anders zu erzählen, sondern es geht darum, negative Wahrheiten über sie zu sagen. Es geht darum, den Namen von jemandem durch Wahrheit zu schädigen und die Art und Weise zu verändern, wie sie oder andere ihn sehen. Und manchmal denken wir, man muss doch aber mal die Wahrheit sagen. Und das ist auch unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Aber mich hat es wirklich getroffen, dass man damit auch verändert, wie andere Leute andere wahrnehmen, weil man sagt, was man erlebt hat, wie man die Person sieht. Und auch da gilt wiederum, es geht gar nicht darum, Dinge einfach totzuschweigen und nicht zu reden, aber es geht darum, wenn ich nicht unmittelbar in einem Konflikt beteiligt bin, muss ich ja nicht immer meinen Senf dazugeben. Und irgendwie hat mein Herz wirklich sehr, sehr getroffen, weil Gott hat mir aufgrund seiner Gerechtigkeit vergeben und nicht meines moralischen Standards oder meines einwandfreien Lebens. Und das bringt mich immer wieder dazu, Herr, durchforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine. Und dann kam eine andere Sache, die mich genauso doll berührt hat, auch schon über Monate, darüber habe ich richtig nachgedacht und das hat zerkaut. Und zwar sagt Jesus von sich in Johannes 14, Vers 30, könnt ihr die nächste Folie auflegen, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst dieser Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Das war so ein richtiger Bam-Faktor. Also der Feind hat nichts in Jesus gehabt, wo er ansetzen konnte. Wenn da auch nur ein kleines bisschen Rebellion, Bitterkeit oder sonst was in Jesus gewesen wäre, hätte der Feind nach 40 Tagen Fasten in der Wüste wirklich leichtes Spiel gehabt, einfach ihn einzukassieren und zu sagen, komm, wenn du der Sohn Gottes bist, Mann, du musst doch nur den Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen, stürz dich mal von der Zinne runter. Das wäre irgendwie so leicht gewesen, ihn da zu kriegen. Und es war eine herausfordernde Situation. Jesus wusste ja, was ihm bevorsteht. Jesus hatte 40 Tage Essen und Trinken gefastet in der Wüste und war einfach mal angreifbar, mental, und konnte trotzdem widerstehen, weil der Feind kein Teil in ihm fand. Und irgendwie habe ich gedacht, Jesus, ich möchte, dass der Feind kein Teil in mir findet, wo er irgendwann mal andocken kann, wenn die Zeiten anders werden, wenn es härter wird, sondern so wirklich dieses weiche, einfach ihm zugewandte, versöhnte Leben, immer in dem Bewusstsein, Jesus, du hast mir alles vergeben und ich will alles vergeben. Weil Jesus hat sogar mit demjenigen, der ihn verrät, wirklich Abendmahl gefeiert. Der hat gesagt, derjenige, der sein Brot mit mir eintunkt, der wird mich verraten. Er wusste von Anfang an, dass Judas derjenige sein wird, der ihm einfach die Falle stellt. Und trotzdem war er rein, weich, vergebend, überhaupt nicht bitter. Und der Feind fand in keinster Weise irgendwie einen Anteil. Und ich glaube, dass ein Geheimnis von dem ist, wie wir dahin kommen, wie ich dahin komme, ist wirklich, sich Jesus hinzugeben, sich auszuliefern, zu kapitulieren vor Gott und zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles. Und ich gebe dir auch meinen ganzen Schmerz, ich gebe dir meine ganze Verletzung, ich gebe dir all die Dinge, die mich so beeinträchtigt haben und mir vielleicht auch wirklich Dinge vorenthalten haben. Und ich glaube, dass das ein Geheimnis ist, dass wir damit unseren Lauf laufen können. Jesus möchte, dass wir unseren Lauf laufen. Wir müssen Jesus in unserem Fokus haben. Und ich glaube manchmal, wir denken, dass das Leben oder Gott es uns irgendwie schuldig wäre, alle unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und dem ist nicht so. Sondern unser Leben ist auf ihn ausgerichtet. Er hat sich zuerst für uns gegeben. Und nicht umgekehrt, nicht Gott passt sich unseren Wünschen an. Natürlich erfüllt Gott Wünsche, Herzenswünsche, absolut, total. Aber trotzdem ist es doch umgekehrt. Gott ist wirklich gnädig und barmherzig und voller Güte und voller Wahrheit. Und das kann für uns einfach manchmal bedeuten, dass wir das Recht auf Recht haben aufgeben müssen. Und irgendwie fühlt sich das manchmal an, jedenfalls für mich, wie Sterben. Ich habe echt gerne Recht, muss ich euch leider sagen. Und nicht Recht zu haben, bedeutet manchmal für mich innerlich, das macht was mit einem. Das Recht auf Recht haben aufzugeben, ist etwas, was einem wirklich manchmal was kostet. Bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, die eigentlich nicht verlorene Sohn heißen müsste, sondern der liebende Vater, so müsste die Geschichte übertitelt werden, hat der Vater seinem Sohn schon vergeben, bevor er wieder zurückkam. Er hat ihm eigentlich sogar schon vergeben, bevor er wegging. Er hat ihm vergeben, indem er zeigte, dass er ihm das Erbe auszahlte. Wenn er nämlich bitter gewesen wäre, hätte er gesagt, hier, zahl dir doch nicht das Erbe aus. Und du siehst einfach, dass die Dinge schon bevor der wieder zurückkam, bevor er eingesehen hat, dass er Unrecht getan hat, hat der Vater ihm schon vergeben. Und ich möchte euch jetzt ein paar Bibelworte vorlesen, die uns einfach ins Neue Testament geschrieben wurden, für uns, wie wir miteinander umgehen. Und zwar steht in Epheser 4, Vers 22, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, schenkt einander Gnade, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Oder in 1. Petrus 3, Vers 8, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nichts Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer sein Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. In Lukas 6, Vers 36 steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Oder man kann auch sagen, sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Vergebung muss in gewisser Weise immer an Taten messbar sein. Jesus tat, wie ich schon vorhin sagte, wirklich Fürbitte als Mensch und nicht als Gott. Und wahre Vergebung lässt sich ganz oft am äußeren Verhalten messen. Ich habe einen Satz, da dürft ihr gerne ein Fragezeichen dahinter machen. Man kann Recht haben oder versöhnt sein. Ich glaube, dass man manchmal auch beides haben kann. Man kann manchmal auch Recht haben und versöhnt sein. Aber was ich vorhin schon sagte, immer Recht haben, steht manchmal diesem Versöhntsein entgegen. Und dann ist mir ein Satz untergekommen von Rick Joyner, und der hatte im Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Da steht, er hat gesagt, die Art und Weise, wie wir in Vergebung und Versöhnung leben, beeinflusst unsere Ewigkeit. Och, wenn du dich vorbereitest auf eine Predigt und all diese Dinge liest und hörst und dich damit beschäftigst vor Gott, es geht wirklich durch dein ganzes Inneres, durch dein Eingeweide durch. Vergebung und Versöhnung, selbst bei empfundenem Unrecht, da ist es ja noch nicht mal herausgestellt, dass es tatsächlich Unrecht war. Manchmal empfindet man Dinge ja auch einfach nur. Und ja, irgendwie war das etwas, was ich sehr, sehr gerne mit euch heute teilen wollte, weil irgendwie es so ein grundsätzliches Ding ist vom Leben miteinander, was wir einfach alle zusammen haben. Egal, ob du jetzt in einer Ehe lebst, in einer Familie lebst, hab einen Ehepartner und du wirst verletzt, habe Kinder und du wirst verletzt, habe Eltern und du wirst verletzt, habe Arbeitskollegen und du wirst verletzt. Und Gott sagt, ja, so ist es in der Welt. aber ihr dürft trotzdem, ihr sollt wirklich frei sein. Wisst ihr, dieses Vergeben ist ja auch kein Selbstläufer, einfach nur, weil du musst, sondern weil Jesus sich für uns so sehr Freiheit wünscht. Wenn wir in einer Unvergebenheit leben, wenn wir in einem Festhalten von einer Situation leben, dann machen wir uns ja selber angreifbar und unfrei und binden uns an die Situation, an die Verletzung und auch an die andere Person. Und Jesus will, dass wir frei sind, dass wir innerlich wirklich fliegen können wie ein Vogel, wie ein Adler. Und deswegen ist Vergebung so grundsätzlich wichtig. Und manchmal muss man wirklich tatsächlich damit klarkommen, dass jemand nicht gut von einem denkt. Und wir sind trotzdem aufgerufen zu lieben. Und Versöhnung ist nicht, ist auch ganz wichtig zu sagen, ich entschuldige mich für meinen Teil und jetzt warte ich darauf, dass du dich aber auch für deinen Teil entschuldigst. Und Vergebung ist auch nicht, dass ich sozusagen darauf warte, dass du einfach dich irgendwie, dass du deinen Teil tust dazu, sondern Jesus hat einseitig vergeben und hat uns damit wirklich ein Beispiel gegeben, zu lieben und zu lieben. Und das alles kann ich nicht aus mir heraus, das ist mir wirklich klar, sondern ich brauche dafür einfach den Vater. Ich muss mich lieben lassen und deswegen liebe ich diese Zeiten hier, wo wir in der Anbetungszeit einfach vor seinem Thron sind und seine Gegenwart so anfassbar, so fühlbar da ist. Und ich habe heute wirklich gedacht, dass wir einfach anschließend praktisch an diese Predigt unser Abendmahl einnehmen, dass wir jeder, wenn jetzt das Lobpreisteam noch nach vorne kommen könnte, würde ich mich sehr freuen, wir einfach unsere Herzen wirklich durchforschen. Gibt es irgendetwas, wo ein Weg der Mühsal in unseren Herzen ist? Gibt es irgendwas, wo ich etwas festhalte in der letzten Ecke meines Herzens, was ich gegen eine Person einfach habe? Versöhnt leben bedeutet ja auch nicht, dass ich darüber Buch führe und dass ich mir das aufhebe, um beim nächsten Streit zu gewinnen, weil ich dir dann sage, was du aber alles schon ewig falsch gemacht hast. Ich liebe wirklich Geschichten von Leuten, die Sachen mit Gott erlebt haben. Und eine Geschichte, vielleicht habe ich die schon mal erzählt, das weiß ich nicht, von Smith Wigglesworth und seiner Frau. Smith Wigglesworth war ein Evangelist und ein Mann Gottes, der ganz viele Zeichen und Wunder erlebt hat, in einer Zeit, wo das mit dem Heiligen Geist noch gar nicht so gang und gäbe war. Und es gab aber mal eine Zeit in seinem Leben, wo er von Gott wirklich weg war und wo er in seinem Beruf gearbeitet hat und von Gott einfach gar nichts wissen wollte. Und seine Frau ist trotzdem immer weiter zu den Versammlungen gegangen, hat es gemacht, was Gott sagen wollte. Und er war richtig stinkesauer auf seine Frau, weil die halt abends immer weg war. Und irgendwann hat er zu ihr gesagt, wenn du das nächste Mal zu spät nach Hause kommst, dann werde ich die Tür zuschließen und du wirst draußen übernachten. Und wie es manchmal so ist, das nächste Mal, sie kam zu spät und er nahm sie bei der Hand, schmiss sie aus der Tür raus. Und sie schaut ihn an, ging zur Hintertür wieder rein, sagte, ich liebe dich und machte ihm sein Lieblingsfrühstück. Und alles in uns denkt, sag mal, geht's noch? Also das ist ja wohl das Allerletzte. Aber dieser Liebesakt seiner Frau, weil sie frei war und weil sie ihn wirklich geliebt hat, hat ihn zur Buße und Umkehr gebracht. Er fiel auf seine Knie und hat gesagt, Jesus, vergib mir meine Härte, meine Kälte, mein Wegsein von dir und ist wieder zurückgekommen auf Jesus. Hätte sie darauf bestanden zu sagen, ja, aber hier, mein Lieber, so nicht mit mir, dann hätte passieren können, dass es länger gedauert hätte. Gott wäre bestimmt trotzdem mit ihm zum Zug gekommen, aber es hätte einfach viel, viel länger gedauert. Und diese Weichheit des Herzens, dazu möchte ich euch heute einladen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Ihr dürft sehr gerne schon anfangen zu spielen. Möchte ich gerne, dass wenn euch der Heilige Geist etwas zeigt, was in eurem Herzen ist gegen jemanden, ist da in Matthäus 5 steht ja sogar der Vers, dass wenn wir zum Altar des Herrn gehen und uns einfällt, ein Bruder könnte etwas gegen uns haben, dann sollen wir den Altar Altar sein lassen und hinrennen zum Bruder und die Dinge wirklich richtig stellen. Begradigen, um Vergebung bitten, Vergebung aussprechen. Und ich glaube, dass es auf diese Feinheiten in unserem Leben wirklich ankommt. Leben wir versöhnt. Versöhnt mit uns selber, aber auch versöhnt mit allen, die um uns herum sind, in der Vergangenheit und in der Gegenwart und vielleicht auch in der Zukunft. Und ich möchte gerne euch einladen, dass ihr jetzt einfach losgeht, euch das Abendmahl nehmt und dann wieder auf euren Platz kommt. Und dann nehmen wir zusammen das Abendmahl und ihr könnt dieses Lied spielen, was ihr mir vorhin gesagt habt. Und dann lasst uns wirklich zusammen das Abendmahl nehmen. Und wenn euch der Heilige Geist irgendwas zeigt, was ihr bereinigen müsst, dann lasst doch, schreibt euch eine Notiz in euer Handy, XY anrufen, jemanden besuchen, was auch immer euch der Heilige Geist gibt. Nehmt es nicht leicht, sondern nehmt es wirklich ernst und geht darauf ein, auf dass ihr und wir wirklich frei sind, wirklich frei sind.
Du bist mein Stecken und mein Stab. Und wandre ich im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir.
Ich möchte uns jetzt gerne 1. Korinther 13 vorlesen, ab Vers 4 bis 7, weil es letztendlich wirklich darum geht. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie ist nicht eifersüchtig. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie deckt alles zu. Sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Jesus, und du hast uns vorgemacht, was es bedeutet zu lieben. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du hast alles bezahlt und es hat dich wirklich alles gekostet. Wir können gar nicht ermessen, was es eigentlich dich gekostet hat, aber wir sind so, so, so unendlich dankbar. Auch wenn es nur Worte sind, Herr, mein Herz wird so dankbar und glücklich, dass wir zum Vater laufen dürfen, dass wir beim Vater sein dürfen, dadurch, dass du mit deinem Körper und mit deinem Blut für uns bezahlt hast. Und in der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Und das gleich nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte und sprach: Das ist mein Blut, das ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus, danke für dein Blut. Der Weg zum Vater ist frei und wir dürfen leben. Danke für dein Blut. Und während wir einfach in der Gegenwart Gottes sind und Christoph nochmal dieses Lied spielt, möchte ich gerne wirklich uns fragen: Gibt es jemanden hier unter uns, der Jesus als seinen Retter noch nicht kennt? Vergebung ist der Anfang vom Leben. Mit Vergebung hat alles angefangen. Und ich möchte jetzt gerne einfach, wenn du möchtest, dass du Jesus als deinen Retter annimmst, wirklich dieses Gebet beten und bitte euch, dass ihr einfach mitbetet. Und dann, wenn wir dieses Lied spielen, kommt gerne alle nach vorne. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wirklich in der Gegenwart Gottes. Der Gottesdienst ist jetzt offiziell beendet. Die Kinder müssten jetzt abgeholt werden. Und lasst uns wirklich in die Gegenwart Gottes treten, die noch Zeit haben. Ihr anderen seid gesegnet für euren Sonntag. Die anderen dürfen gern noch hier sein. Und ich bete jetzt dieses Übergabegebet. Und wer Jesus noch nicht sein Leben gegeben hat, betet es einfach mit und kommt nachher hier vorne zum Kreuz, wo jemand steht und einfach euch nochmal ein paar erste Schritte erklärt und auch nochmal für euch betet. Wir beten jetzt dieses Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du der Retter der Welt bist. Ich erkenne dich als Sohn Gottes an. Bitte vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben. Ich will dir gehören und dir nachfolgen. Danke, Jesus, für deine Liebe. Amen.
Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still in deiner Hand. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still. So komm, komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer. Ich komm her, ich komm. Ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer.
Und wenn wir jetzt einfach weiter so in die Gegenwart Gottes hineingehen, möchte ich alle, die hier sind, vom Ministry-Team bitten, nach vorne zu kommen, euch hier aufzustellen. Wir wollen einfach beten für das, was ihr heute einfach mitgebracht habt, was ihr euch wünscht. Ich habe so heute Morgen, als ich für den Gottesdienst gebetet habe, so empfunden, dass hier eine Person ist, der es so schwer fällt, sich selber zu vergeben. Und es ist damit auch gemeint, dir wurde vergeben und du darfst dir wirklich selber vergeben. Immer dann, wenn die Gedanken hochkommen wollen, die dir diese Situation wieder vor Augen spielen, wirklich lass es los und leg's am Kreuz ab. Es ist der beste Ort. Es ist der beste Ort, Dinge wirklich loszulassen. Ich habe gelernt, dass manchmal Bilder, die einen so bedrücken wollen oder anklagen wollen, mir hilft es dann, mir vorzustellen, wie ich das Blut von Jesus nehme und es wirklich damit bestreiche. Weil das Blut Jesus reicht aus. Es reicht aus und es ist alles bezahlt. Alles bezahlt.